Das Echo von Frida Kahlo erinnert sich. Zwei Fotos in ihren Händen, eines deutsch, eines mexikanisch, und keines allein verrät, wer sie wirklich ist.
Zwei Fotografien und schon beginnt der Ärger. Die deutsche liegt schwer in meiner linken Hand. Jakob Heinrich Kahlo und Henriette Kaufmann, Baden, 1871. Die Handschrift so präzise wie das Porträt selbst. Meine Großeltern väterlicherseits starren in die Kamera mit der Reglosigkeit von Menschen, die erwarten, dass ihre Namen festgehalten werden. Jede Falte in Henriettes Kragen dokumentiert. Jeder Schatten unter Jakobs Augen in Silber bewahrt. Die andere Fotografie ruht leichter, älter, ihre Ränder weich vom vielen Anfassen. Isabel González y González. Meine Großmutter mütterlicherseits. Jemand hat ihren Namen auf die Rückseite geschrieben, verblasst nun. Aber es gibt kein Datum, keinen Ort. Nur diese Frau, die vor etwas steht, das die Berge Oaxacas sein könnten. Ihr Gesicht von der Form, die ich in meinem eigenen Spiegel sehe. Das Haus hält den Atem an um mich herum. Papas Stimme erfüllte einst diese Räume. Sein Deutsch flocht sich durch das Spanische wie Farbe durch Wasser. Schatten, sagte er und lehrte mich, sie zu sehen. Genauigkeit. Klänge, die ich nie ganz zu sprechen lernte, aber trotzdem in mir trage. Irgendwo unter dem Spanischen, unter dem Schweigen dessen, was beiden vorausging. Ich halte die Fotografien über meine Palette, Cadmiumrot neben Titanweiß neben den Ockertönen, die ich für die Haut brauchen werde, und spüre das Gewicht zwischen Dokumentiertem und Undokumentiertem. Beide Großmütter haben mich gemacht. Wie male ich sie, ohne die eine wirklicher zu machen als die andere? Papas Stimme kehrt zurück, während ich die ersten Hauttöne mische. Friducha, schau auf die Schatten. Er hielt seine Fotografien ins Fensterlicht und lehrte mich, was die Kamera sieht, das dem achtlosen Auge entgeht. Der Schatten verrät, was das Gesicht verbirgt. Wahrheit, sagte er und glitt ins Deutsche. Ich war vielleicht 8, als ich verstand, dass mein Vater seine eigenen Schatten trug. Seine Epilepsie zeichnete ihn als anders aus. Der deutsche Fotograf, der ohne Vorwarnung stürzte, der nicht allein arbeiten konnte, der einen Ozean überquerte und in einem Land neu begann, wo er immer Extranjero sein würde. Fremd. Der Mann von woanders. Jetzt machen die Nachrichten aus Europa das Fremdsein gefährlich. Hitler spricht von Blutreinheit, von Stammbäumen, die gesäubert werden müssen. Papas Vater, mein Großvater Jakob Heinrich, der von dieser Fotografie mit seiner deutschen Gewissheit starrt, fände keinen Willkommen in dem Deutschland, das sein Sohn vor 46 Jahren verließ. Papa fotografierte alle auf die gleiche Weise: Gouverneure und Bauern, reiche Criollos und Marktindios. Die Kamera kennt keine Hierarchie, sagte er mir einmal und stellte seine Linse ein, während ich steif auf dem Holzhocker saß. Das Auge sollte es auch nicht. Diese Disziplin lebt in meinem Blut. Die Art, wie ich lernte, mein eigenes Gesicht in dem Spiegel zu sehen, den Mama über meinem Krankenbett aufhängte, vor 11 Jahren. Diese Aufmerksamkeit kam von ihm. Ich verstand damals, was es bedeutet, plötzlich ein anderer zu werden. Im eigenen Körper als Fremde aufzuwachen. Stunden, in denen ich mich zwang anzusehen, was die Straßenbahn aus mir gemacht hatte, jeden Schatten kartierend, jede Veränderung, bis die Fremde jemand wurde, den ich kennen konnte. Präzision, die deutsche Gabe. Aber Präzision ist nicht alles. Papas Schweigen über Deutschland spricht so laut wie seine Worte. Das Gesicht seines Vaters, das ich nur auf dieser Fotografie habe. Ein Erbe, das dokumentiert, aber unerklärt ankommt. Namen ohne Geschichten, Daten ohne Seelen. Isabels Fotografie bietet weniger und fordert mehr. Kein Datum, kein Ort, keine sorgfältige deutsche Schrift, die Umstände festhält. Nur diese Frau, die Mutter meiner Mutter, die vor einer Landschaft steht, die Oaxaca sein könnte, irgendwo sein könnte, wo die Berge ihre Geheimnisse hüten. Ihr Gesicht ist breit, ihre Wangenknochen hoch. Ihre Nase von der Form, die ich nachzeichne, wenn ich meine eigene berühre. India. Das Wort flüstert. Indigen. Das Blut, das Mexiko nach 4 Jahrhunderten der Schande zu feiern lernt. Ich weiß nicht mit Gewissheit, was Isabel war. Die Aufzeichnungen über Mestizenfamilien sind Labyrinthe des Schweigens. Wer welches Blut zugab, wer als Spanier durchging, wer je nach Gefahr beanspruchte oder leugnete. Meine Mutter Mathilde, seit 4 Jahren fort, sprach nie deutlich über die Herkunft ihrer Mutter. Vielleicht wusste sie es nicht. Vielleicht war es gefährlich zu wissen. Was ich habe, ist dieses Gesicht, diese Ähnlichkeit. In La Lagunilla vor 2 Jahren, als ich mich selbst suchte, nachdem Detroit mich ausgehöhlt hatte, musterte die Textilhändlerin meine Knochen und sagte, du hast den Kiefer einer Yucateca. Sie wusste, was sie sah, bevor ich wusste, was ich beanspruchen sollte. Und die Tonfigur der Fruchtbarkeit, die ich an jenem Tag fand, erkannte mich auch. Ihr Körper ganz trotz seines Zerbrechens, Absplitterung und Riss eingeschlossen. Alte Formen, die die Eroberer zu begraben versuchten, aber nicht töten konnten. Ich halte Isabels Fotografie neben mein Spiegelbild im Fenster. Derselbe Kiefer, dieselbe Dunkelheit, die zurückblickt. Dasselbe Etwas, das kein Dokument festhielt, aber das Blut trotzdem bewahrte. Abuela. Ich brauche keine Urkunde, um sie zu beanspruchen. Der Körper trägt, was die Archive versäumen. Die Zinkplatte ist klein, 30 cm mal 34. Nicht Diegos monumentale Wände, seine Massen von Arbeitern, die der revolutionären Morgenröte entgegenmarschieren. Dies ist intime Arbeit. Familienarbeit. Die Art von Wahrheit, die in deinen Schoß passt, während deine Wirbelsäule sich über das lange Sitzen beklagt. Ich habe die Komposition skizziert. 4 Großeltern, die oben schweben, durch rote Bänder mit meinen Eltern unter ihnen verbunden. Und in der Mitte, im Innenhof dieses blauen Hauses, wo ich geboren wurde und beinahe starb, ein nacktes Kind. Ich, vor dem Kostüm, vor der Kategorie. Bevor irgendjemand mir sagte, welches Blut ich beanspruchen sollte. Nackt, weil Kleidung Kostüm ist. Das Tijuana-Kleid sagt, ich bin Mexikanerin. Der europäische Kragen sagt, ich bin respektabel. Aber unter beidem gibt es nur den Körper. Der trägt, welches Blut er trägt und um keine Erlaubnis fragt. Die ersten Pinselstriche gehen an Jakob Heinrich. Ich gebe ihm seine deutsche Förmlichkeit. Ordentlicher Mantel, ernster Ausdruck, die gefasste Würde eines Mannes, der erwartete, dass sein Porträt überdauern würde. Henriette neben ihm, gleichermaßen gefasst. 2 Europäer, die einen Sohn machten, der mich machte. Mein Pinsel schwebt über Isabel. Ich könnte sie so malen, wie die Regierung es will. Im Stil des Indigenismo, edle Anin, stolze Trägerin präkolumbischen Blutes. Diego malt so an den Wänden des Palacio. Indigene Vergangenheit verherrlicht, mestizische Zukunft gefeiert, die nationale Geschichte Mexikos, die aus Mischung emporsteigt. Chingada. Soll die Regierung ihre edlen Indigenas haben? Ich male nicht für den Staat. Ich gebe Isabel dieselbe Größe wie ihren deutschen Gegenstücken. Dasselbe visuelle Gewicht auf der Leinwand. Ihr Gesicht entsteht unter meinem Pinsel. Diese hohen Wangenknochen, dunklen Augen, ihre Präsenz so solid wie die jedes Kaufmann oder Carlo. Die Fotografie mag kein Datum tragen, aber mein Gemälde trägt gleiches Zeugnis. Neben ihr nimmt mein Großvater mütterlicherseits Antonio seinen Platz ein. Über ihn weiß ich noch weniger, aber Abwesenheit bedeutet nicht Bedeutungslosigkeit. Undokumentiert ist nicht unwirklich. Die Bänder bereiten mir Mühe. Traditionelle Stammbäume zeichnen gerade Linien. Ordentlich, genealogisch, Generationen verbindend wie Mathematik. Aber Blut fließt nicht in geraden Linien. Blut fließt, wohin das Herz es treibt, und das Herz weiß nichts von Geometrie. Ich male die Bänder in Cadmiumrot, demselben Zinnoberrot, das ich von Maria Luisa und ihrem Pferd in Mamas Kapelle lernte. Vor Jahren, als ich zum ersten Mal verstand, dass Katastrophe bezeugt werden kann, ohne sie zu überwinden. Die Farbe ehrlichen Blutes. Jedes Band windet sich von Großeltern durch Eltern zum Kind, sich ringelnd wie Ranken, wie Nabelschnüre, wie Wurzeln, die ich gemalt habe, wie sie aus meinem eigenen Körper wachsen. Meine Mutter Mathilde erscheint in ihrem Hochzeitskleid. Ich male die Kirche, wo sie Papa heiratete. Zwei Kulturen, die in der Zeremonie aufeinandertreffen. Sie betete zur Jungfrau. Er dokumentierte die Welt durch seine Kamera. Sie ist jetzt fort, 4 Jahre seit jenem schrecklichen Sommer, als ich mein Kind im Juli verlor und sie im September. Aber ihr Blut bewegt sich noch durch diese gemalten Bänder, verbindet Isabels unbenanntes Gesicht mit meinem. Papa neben ihr, jünger als ich ihn je gekannt habe. Seine deutsche Steifheit gemildert durch die Hand meiner Mutter. Und zwischen ihnen, im Inneren des gemalten Körpers meiner Mutter, eine kleine Form. Ein Fötus, schwebend wie ich in jenem Krankenhausbett in Detroit schwebte, durch rote Fäden verbunden mit allem, was ich verlor. Ich male, was die Diagramme der Ärzte nie zeigen, das Innere des Werdens, das Kind, bevor die Welt es benennt, das Blut, bevor die Archive es sortieren. Als ich mich selbst in der Mitte male, verschiebt sich etwas. Das Kind steht im Innenhof der Casa Azul. Dieselben vulkanischen Steine unter meinen Füßen, derselbe blaue Himmel, nackt, unvollendet. Ein rotes Band in ihrer Hand, das sie mit jedem Vorfahren im Rahmen verbindet. Das Haus verwurzelt sie. Die Bänder steigen auf zu den schwebenden Figuren darüber. Ich trete zurück. Pinsel nass, Terpentin scharf in meiner Nase, das Licht wendet sich dem Abend zu. Und ich sehe, was ich gemacht habe. Jakob Heinrich und Henriette dominieren nicht. Sie halten ihre Ecke mit europäischer Gewissheit. Dokumentiert, datiert, bewahrt. Isabel und Antonio halten ihre mit etwas Älterem. Der Gewissheit von Gesichtern, die in Nachkommen immer wieder erscheinen, ob jemand sie aufgeschrieben hat oder nicht. Keines hebt das andere auf, keines schrumpft, beides. Nicht Verschmelzung. Begegnung. Der Ort, wo verschiedene Flüsse zusammenfließen, ohne ihre Farben zu verlieren. Die Einsicht kommt durch den Pinsel, nicht durch den Gedanken. Ich habe keine Wahl gemalt. Ich habe einen Treffpunkt gemalt. Dieses nackte Kind ist nicht zerrissen zwischen Deutsch und Mexikanisch. Es steht dort, wo die Flüsse zusammenfließen. Nicht verwirrt, nicht vermindert, erblühend. Die Surrealisten, Breton und seine Freunde mit ihren Theorien des automatischen Unbewussten, sie würden dies sehen und es Traumlandschaft nennen. Sie würden es primitives Channel nennen, exotischen Zufall. Welcher Unsinn. Als malte ich Chaos, als wählten Symbole sich selbst. Hier ist nichts zufällig. 4 Großeltern, 2 Eltern, ein Kind, rotes Blut, das alles verbindet. Das Licht schwindet. Meine Wirbelsäule beklagt sich. Sie beklagt sich immer, die alten Brüche haben zu allem eine Meinung. Aber ich schaue weiter. Diego malt Mestizaje auf Regierungswände. Massen von Gesichtern, indigene Vergangenheit trifft revolutionäre Zukunft, nationale Geschichte erzählt in Figuren, die zu groß sind, um irgendjemand zu sein. Das ist seine Arbeit. Wichtig. Wahr auf ihre Weise. Dies ist anders. Dies sind meine Großeltern. Meine Eltern, ich selbst, das nationale Projekt, Identität aus Mischung zu schmieden. Ich lebe es von innen, in Blut und Knochen, in diesen Fotografien und diesem Gesicht, dem ich nicht entkommen kann. Isabels unbeschriftetes Bild, Jakobs deutsche Präzision. Beide wirklich, beide mein. Wenn Hitlers Männer Blutreinheit fordern, werden sie nicht finden, was sie suchen, in diesem Gemälde eines nackten Kindes, verbunden mit 4 Arten von Vorfahren. Die Mischung ist keine Schwäche. Die Mischung ist die Quelle. Das lernte ich von der Tonfrau in La Lagunilla, vom Nopal, der Jahrhunderte überlebt, von meinem eigenen Körper, der zerbrach und weiterwuchs. Wurzeln ziehen aus verschiedenen Böden. Der Baum fragt nicht, welcher Boden ihn gemacht hat. Der Baum wächst. Ich lege meinen Pinsel nieder. Der Stammbaum wartet auf der Staffelei. Nicht fertig, aber begonnen. Die Wahrheit trocknet auf der Leinwand. Auch Blut kennt keine Hierarchie. Auch Kunst nicht.
Das Echo verklingt. Das Echo lebt weiter auf agoracosmica.org, eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Dort kannst du selbst mit 30 Stimmen der Geschichte sprechen, die Fakten und Hintergründe entdecken und unsere Bildungsplattform erkunden. Wir sind ein kleines Non-Profit. Wir nutzen synthetische Stimmen, damit diese Geschichten kostenlos bleiben ohne Werbung und dich in mehreren Sprachen erreichen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähl jemandem davon und eine Bewertung hilft anderen, sie zu finden.